über Übersetzen. Herzlich willkommen zur 36. Folge von Überübersetzen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und nachdem wir jetzt lange auf dem amerikanischen Kontinent waren, bleiben wir jetzt mal zu Hause in Deutschland und sprechen über das Übersetzen und Dolmetschen in leichte Sprache. Ja, und Anne Leichtfuß ist zu Gast und die kann uns darüber, glaube ich, richtig viel erzählen. Sie hat angefangen als Buchhändlerin und wurde dann später Online-Redakteurin, hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man Webseiten zugänglich macht und ist dann Redakteurin der Zeitschrift Ohrenkuss geworden. Es ist eine Zeitschrift von Menschen und für Menschen mit Down-Syndrom. Ja, und so ist sie dann zur Übersetzerin geworden in leichte Sprache. Und als das Theaterfestival No Limits auf der Suche war nach einer Simultandolmetscherin in leichte Sprache, die es nämlich noch gar nicht gab, hat sie sich einfach ins kalte Wasser geschmissen und hat es geschafft. Und mittlerweile ist sie mehrfach für den Grimme Online Award nominiert. 2018 hat sie den Deutschen PR-Preis in den Kategorien Verantwortung und Nachhaltigkeitskommunikation und in Digital Public Affairs bekommen. Und für die Kampagne Menschen mit Down-Syndrom sprechen für sich selbst. Anne Leichtfuß lebt und arbeitet in Bonn. Und ich bin Yvonne Griesel, Autorin, Dolmetscherin, Übersetzerin aus dem Französischen und Russischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Festivals und Theater zu übertragen. Ja, Anne, ich freue mich total, dass du zu mir gekommen bist. Wir haben an den Kammerspielen zusammengearbeitet, deswegen kennen wir uns, als du den Text von Antigone in leichte Sprache übersetzt hast, der dann dort inszeniert worden ist von Nele Jahnke und Johanna Kappauf. Die hat nämlich eine großartige Antigone in einfacher Sprache gespielt und ich war so begeistert, dass ich dir die ganze Premierenfeier hattest du mich am Ohr und ich habe dich nach Strich und Faden, habe ich dich ausgefragt und habe mir gedacht, du musst unbedingt mal in unserem Podcast kommen und jetzt bist du da und ich freue mich total.
Ja, toll, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Gerne. Ja, wir haben ja hier im Podcast schon über verschiedene Zugänglichkeit, also über Zugänglichkeit ganz allgemein schon gesprochen. Also über Gebärdensprachen hat uns Christian erzählt und über Audiodeskription. Aber über leichte Sprache haben wir noch nichts gehört. Und deswegen will ich jetzt alles von dir wissen. Vielleicht mal ganz von Anfang an. Also es gibt ja immer diese Worte leichte Sprache, einfache Sprache. Ist das was anderes? Ist das das Gleiche oder...
Ja, es ist was anderes. Also als ich meine Bachelorarbeit dazu geschrieben habe, da wurde das noch relativ synonym verwendet. Da gab es noch keine unterschiedlichen Definitionen. Aber inzwischen hat sich es ausdifferenziert. Ein Unterschied ist die Zielgruppe. Leichte Sprache ist für vor allem Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten. Also für Menschen, von denen man davon ausgeht, dass sich ihre Art, Sprache zu nutzen, nicht verändern wird. Es entspricht so etwa, wenn man nach diesen Fremdsprachniveaus geht, A2. Mhm. Und ganz wichtig bei der leichten Sprache ist, es gibt eine Prüfung durch die Zielgruppe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Text übersetzt habe, dann prüfen mindestens 2 Personen aus der Zielgruppe leichte Sprache, ob der Text wirklich gut verständlich ist. Und nur dann erfüllt er die Kriterien für leichte Sprache.
Mhm. Ah, das heißt also, Menschen, die auf einem Sprachniveau, das heißt nicht so leicht komplexe Texte verstehen, und das wird auch immer so bleiben, ja. Zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom oder so, das wäre sozusagen die leichte Sprache.
Genau. Und die einfache Sprache richtet sich eher an Menschen, die Deutsch nicht als Erstsprache haben, also Sprachlernende. Und man geht davon aus, dass die wahrscheinlich irgendwann komplexe Texte verstehen können. Das heißt, das ist so eine Übergangslösung.
Ah, okay. Also Geflüchtete oder Leute, die neu in Deutschland sind.
Oder Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, also funktionale AnalphabetInnen. Und es ist vom Niveau her ein bisschen komplexer. Es entspricht eher B2 von diesen Fremdsprachniveaus. Mhm. Und es gibt keine Prüfung durch die Zielgruppe.
Aha.
Und es gibt auch kein festes Regelwerk für die einfache Sprache. Das heißt, für die leichte Sprache gibt es Regeln. So und so funktioniert das. Kurze Sätze, kein Passiv, den Genitiv weglassen, sowas. Mhm. Und mit der einfachen Sprache bewegt man sich irgendwo zwischen der Alltagssprache und der leichten Sprache.
Also so, wie man auch mit Freunden redet oder wie mit mir Freunde reden im Ausland, wenn ich noch nicht so super gut Russisch kann, wo ich dann merke, sie brechen sich runter auf eine etwas einfachere Haltung. Okay, super, dann wissen wir das ja schon mal. Also sprechen wir heute über leichte Sprache, würde ich sagen.
Ja.
Vielleicht mal einfach ganz konkret, wie arbeitest du denn, wenn du einen deutschen, komplexen Text in leichte Sprache übersetzt? Also wie funktioniert das dann?
Also zuerst gucke ich mir den Text an und gucke, entspricht er dem Bedürfnis der Zielgruppe? Also zum Beispiel, sind alle Teile des Textes relevant für die Zielgruppe? Sind die Inhalte in der richtigen Reihenfolge? Also häufig hat man ja so einen Teaser, so ein Appetithäppchen am Anfang und fängt jetzt dann nochmal an einem anderen Punkt an. Das geht nicht gut für die Zielgruppe. Das heißt, meistens erzähle ich einfach chronologisch von Anfang bis Ende.
Ah, okay.
Dadurch stelle ich oft die Reihenfolge der Informationen um.
Ah, du greifst richtig ein. Und wenn du sagst, du guckst auf die Zielgruppe, ist es dann immer unterschiedlich nach verschiedenen Zielgruppen? Also du guckst dir ganz genau deine konkrete Zielgruppe an. Für wen übersetze ich heute?
Genau. Also je genauer ich die Zielgruppe kenne, desto besser kann ich das natürlich zielgenau machen.
Ja.
Also was haben die für ein Sprachniveau? Haben die Vorwissen zu diesem Thema oder nicht? Das macht alles einen totalen Unterschied.
Ja.
Wenn ich das nicht weiß, dann gehe ich immer vom einfachst möglichen Sprachniveau aus, weil ich dadurch einfach die größtmögliche Personenzahl erreichen kann.
Mhm. Ist es denn oft so, dass du die Zielgruppe kennst? Also, dass du sozusagen.
Ja, es ist schon auch so, dass ich Aufträge bekomme von Institutionen, die für eine bestimmte Zielgruppe, die sie im Kopf haben, ein bestimmtes Projekt haben. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr so eine Videoserie gemacht für geflüchtete Frauen über 50, die Fahrrad fahren lernen. So, und da kannte ich die Zielgruppe sehr genau. Und dann waren diese Frauen natürlich auch die Prüferinnen für die Tonspur des Videos.
Aha, ach, das ist ja ganz interessant. Also das ist so, wie wir immer in unserer Theorie schon gesprochen haben. Das heißt, wir haben unseren Scopus, unseren Zweck der Übersetzung. Du hast deine Zielgruppe ganz genau, du weißt, für wen, zu welchem Zweck du übersetzt und arbeitest dann ganz eng mit denen zusammen, weil die Prüferinnen sind dann praktisch deine Rezipientinnen auch.
Genau, ja.
Sind das dann die konkreten Personen, wie jetzt bei den Fahrradfahrenden, oder arbeitest du so wie Lavinia oder so, arbeitest du konkret mit jemandem zusammen, mit einer, die du gut kennst, eine Kollegin oder ein Kollege?
Genau, ich habe im Moment 17 KollegInnen in der Prüfgruppe. Oh. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen versuche ich, die Themen zu rotieren. Ich mache zum Beispiel schon seit, ich weiß es nicht, 10 Jahren oder was, Texte für ein bestimmtes Urban Gardening Projekt in Bonn. Mhm. Und wenn eine Kollegin schon 7 Texte zum Thema Kompostierung geprüft hat, dann ist natürlich nicht mehr repräsentativ, ob jemand anderes aus der Zielgruppe die auch verstehen kann.
Ach,
das heißt, deswegen wechsle ich die Themen.
Ja.
Und ich habe PrüferInnen mit verschiedenen Sprachniveaus, welche die lesen können und welche die nicht lesen können. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche möglichst divers zu besetzen, wenn wir prüfen, damit ich eben für möglichst viele unterschiedliche RezipientInnen abdecken kann, dass sie es verstehen können.
Ach, spannend. Das heißt, du übersetzt dann den Text, jetzt zum Beispiel diesen Text zum Kompostieren, und legst den dann vor, oder liest ihn vor. Wenn Menschen nicht lesen können, würdest du ihn vorlesen?
Meistens liest eine Person aus der Zielgruppe so abschnittweise vor.
Ja.
Und dann sagt entweder jemand schon, an dem Wort bin ich hängen geblieben, die Erklärung funktioniert nicht gut, ich habe es noch nicht verstanden. Oder jemand sagt, da habe ich den Faden verloren, um wen geht's hier? Also es passiert häufig, dass die PrüferInnen direkt einhaken und sagen, stopp, da habe ich was nicht verstanden. Oder wir lesen den Abschnitt durch und alle sagen, ja, okay, kann ich so verstehen, ist in Ordnung. Dann bitte ich oft jemanden, das nochmal in eigenen Worten zusammenzufassen. Und dann erzählt die Person, worum ging es in dem Abschnitt. Und dann erfasse ich, hat sie es verstanden oder nicht, muss ich nochmal ran an den Abschnitt.
Und wenn jetzt sozusagen ein Wort moniert wird oder gesagt wird, das wird nicht erklärt, dann änderst du das und dann geht es nochmal in die Prüfung.
Also wir, seit Beginn der Pandemie prüfen wir über Zoom. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich total gut, weil es uns Korrekturschleifen spart. Das heißt, wir bearbeiten den Text oder die Person sagt, habe ich nicht verstanden, und dann bearbeite ich diese Textpassage so lange, bis die PrüferInnen sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, so ist es in Ordnung.
Das ist ja super, aber das ist ja sehr aufwendig, ne? Das ist ja wirklich ein langwieriger Prozess eigentlich.
Und das ist jetzt irgendwie eigentlich noch die weniger aufwendige Variante. Also es kommt immer auch total aufs Thema an, wie ich beginne. Wenn ich mit einem neuen Themengebiet anfange in einem Projekt und gar nicht weiß, wie viel oder wie wenig wissen die PrüferInnen darüber, dann fange ich meistens noch mit einem Treffen davor an, wo wir mit einer relativ großen Gruppe uns dann treffen. Ich habe zum Beispiel ein großes Projekt für die SozialheldInnen gemacht zum Thema Gewaltfälle in Wohneinrichtungen.
Mhm.
Und dann haben wir erstmal ganz lange über den Gewaltbegriff meiner KollegInnen gesprochen, weil der total eingeschränkt war. Also Hauen und Treten ist Gewalt, alles andere ist nicht Gewalt. Dann haben wir uns erstmal mit Themengebieten wie strukturelle Gewalt beschäftigt oder dass verbale Gewalt existiert. und haben dann zusammen über mögliche Beispiele gesprochen. Wie explizit müssen die sein, damit die Person das Thema versteht, aber wie explizit dürfen sie nicht sein, damit es nichts antriggert zum Beispiel. Also das heißt, so Gespräche zur Vorbereitung mache ich bei vielen großen Projekten, wenn das Thema sehr komplex ist oder emotional sehr schwierig ist.
Und das machst du auch mit deinen PrüferInnen, die du kennst, genau, und die dir vertraut sind sozusagen. Seit wann arbeitet ihr denn zusammen? Das ist ja eine sehr innige, also ist ja eine sehr intensive Arbeit dann.
Total. Also das ist ganz unterschiedlich. Viele KollegInnen aus meinem Prüfteam kenne ich schon 16, 17 Jahre.
Oh, ist ja
in
toll.
Der Zeit habe ich noch gar nicht mit leichter Sprache gearbeitet, aber du hast es eben im Vorspann schon erzählt, ich arbeite ja auch beim Magazin Ohrenkuss.
Ja.
Und das heißt, ich hatte den großen Luxus, als ich mit der leichten Sprache angefangen habe, dass ich viele meiner jetzigen KollegInnen aus dem Prüfteam vorher schon als KollegInnen hatte, nämlich beim Magazin Ohrenkuss.
Ah.
Und da ist dann einfach ein weiterer Aspekt der Zusammenarbeit dazugekommen.
Das Magazin Ohrenkuss, da hast du, genau, das war sozusagen dein Anfang,
genau,
mit der Thematik überhaupt. Ne? Du bist als Online-Redakteurin ausgebildet worden und hast dann da ein Praktikum gemacht.
Genau,
genau. Und das wollte ich noch wissen, da arbeiten, da schreiben nur Menschen mit Down-Syndrom.
Genau,
Wieso heißt denn das Magazin Ohrenkuss?
Mein Kollege Michael Häger, Gründungsmitglied des Magazins, saß zusammen mit dem restlichen Team in der Eisdiele. Das war noch relativ zu Beginn des Projektes, kurz bevor die erste Ausgabe gedruckt werden sollte. Und jetzt war also Zeitdruck, man musste sich überlegen, wie soll das Magazin heißen, denn was drucken wir aufs Cover, stand jetzt wirklich konkret an. Und es war herrliches Wetter, das Team hatte eine richtig gute Zeit und er war einfach total begeistert und drehte sich zur Chefredakteurin und Kollegin Katja de Braganza um und küsste sie aufs Ohr. Und dann riefen alle, ein Ohrenkuss und so gab es dann den Titel.
Ach, wie super.
Und er hat dann noch eine Erklärung dazu nachgeliefert, wieso das ein guter Name ist. Nämlich, man hört jeden Tag ganz viel und es geht zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Aber die wichtigen Dinge, die bleiben hängen und das ist dann ein Ohrenkuss.
Das ist ja im Prinzip auch ein bisschen die Arbeit, die du dann machst. Einen Ohrenkuss gibst du sozusagen. Das heißt, die wichtigen Dinge auf eine andere Art mitzuteilen. Ach, das ist ja super. Das heißt, du bist wirklich durch diese Arbeit in der Gruppe mit den Menschen, bist du drauf gekommen, da fehlt was. Also, da, oder
also so ich die leichte Sprache als Methode habe ich tatsächlich durchs Studium kennengelernt.
Mhm.
Es gab so einen Crashkurs, Blogseminar, Samstagnachmittag, alle Formen der Barrierefreiheit einmal durch in einem Abwasch. Und da ist mir das erste Mal die leichte Sprache begegnet und irgendwie bin ich sofort hängen geblieben. Dieses reduzierte, sehr klare, sehr auf den Punkt, nicht zwischen den Zeilen kommunizieren, fand ich sofort total spannend. Und ja, klar, dann konnte ich das sofort quasi mit meinen KollegInnen ausprobieren. Und dadurch, dass wir häufig in so Recherchesituationen und sowas, war ich ja sowieso sehr nah dran, wie deren Texte, wie deren Gedanken entstehen.
Ja.
Und dadurch war das ein tolles Übungsfeld.
Man denkt sich ja erstmal so, na gut, das ist vielleicht eine Minderheit, die das braucht, ne, die leichte Sprache. Aber ich hatte in deinen Interviews gelesen, es ist natürlich mitnichten so, ne? Sondern das sind ja unglaublich viele Menschen.
13 Millionen sind es in Deutschland, die leichte Millionen. Oder einfache Sprache brauchen.
Genau, die das benutzen. Ne? Und dann ist es ein bisschen wie bei meinen Übertiteln im Theater. Also einerseits sind es die, die wir jetzt beschrieben haben als Zielgruppe. Und dann gibt es ja sicher noch sehr viele, die das auch gerne benutzen oder anklicken, die das vielleicht nicht unbedingt zugeben würden. Aber natürlich ich selber auch. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast mir ganz viele solche Sachen angeklickt und angehört, wo ich mir denke, natürlich ist das super praktisch.
Na klar. Also das ist so, wenn ich für eine Kommune einen Ratgeber zum Elterngeld übersetze, dann nimmt niemand mehr den in komplexer Sprache mit. Das macht ja total keinen Sinn.
Ja.
Also gerade um sich so schnell Sachinformationen zu erschließen, ist es für alle total praktisch.
Wir sind ja immer traditionell etwas hintendran, was die Zugänglichkeit betrifft. Also bei Gebärdensprache und Audiodeskription war es irgendwie geradezu erschreckend. Bei leichter Sprache, wie ist es da? Sind wir
das
da?
Das ist noch viel schlimmer.
Ehrlich? Ja.
Andere Länder haben Jahrzehnte Vorsprung, rein zeitlich. Also das erste leichte Spracheregelwerk gab es in Schweden 1968. Das erste deutsche gab es 2009.
Okay.
So.
Ja.
Und es ist einfach auch nicht wahnsinnig viel politischer Wille dahinter. Also aufgrund von Gesetzesänderungen auf europäischer Ebene haben relativ viele Länder 2008, 2009 auch so die ersten Regelwerke verabschiedet. Und in den skandinavischen Ländern ist trotzdem die Verbreitung viel, viel höher. Die haben Tagesnachrichten, haben eine Zeitung, Fernsehnachrichten, eigene Regale mit Belletristik in den Buchhandlungen. Das gibt es in Deutschland alles nicht.
Nee.
Und gerade bei der Dolmetschung ist es total prekär. Es gibt überhaupt keinen Rechtsanspruch auf eine Dolmetschung. Das heißt,
Das ist anders als beim Gebärdendolmetschen
Ja. das ist beim Gebärdensprachdolmetschen ja auch komplex. Also so, man muss das lange vorher beantragen.
Genau,
es gibt
aber
nicht genug DolmetscherInnen, ja. aber man kriegt das bezahlt, wenn man das braucht.
Genau.
Und das ist bei der leichten Sprache nicht. Das heißt, auch wenn ich in eine Gerichtsverhandlung habe oder zum Arzt gehe oder zur Agentur für Arbeit, dann muss ich das in der Regel alleine verstehen. Ich habe keinen Anspruch auf eine Dolmetschung.
Aha, okay. Und ich dachte, aha, und wie sieht es aus? Gibt es eine Lobby oder so?
Gibt es nicht.
Nee. Weil die Gruppe divers ist auch natürlich.
Ja, ne? Weil die Gruppe divers ist und leider auch nicht besonders streitbar. Also die sind einfach wahnsinnig charmant und nett und höflich und mogeln sich ja auch ihr ganzes Leben lang schon so durch. Das heißt, die kaschieren alle eher, wenn sie was nicht verstehen, als zu sagen, ich brauche das jetzt aber.
So, ja, dazu braucht man ja auch, ja genau.
Es verändert sich so ein bisschen jetzt mit der jungen Zielgruppe. Also ich habe so einzelne KollegInnen, die jetzt auch schon lange Zeit leichte Sprache nutzen und die werden selbstbestimmter damit. Also ich habe einen Mann hier in Berlin, für den ich ganz häufig arbeite, der hat dann Visitenkarten von mir dabei und geht in den Bundestag und legt die so auf den Tresen und sagt, ich möchte gerne diese Lesung hören, das ist die Visitenkarte meiner Dolmetscherin.
So. Ach super.
Und das klappt in den meisten Situationen, wenn das, keine Ahnung, der Bundestag ist,
ja.
so der Sprachendienst, das klappt dann. Aber so für den reinen Alltagsbedarf gibt es da noch fast kein Angebot.
Also deine Tätigkeit ist auf jeden Fall, also auch politisch,
ja,
das wird ja mit jedem Satz, den du sagst, klar. Und ich habe ja in Vorbereitung auf diesen Podcast gestern Abend The Peanut Butter Falcon.
Ach, toller Film.
Der Schauspieler hat Down-Syndrom und spielt auch jemand mit Down-Syndrom und es geht eigentlich um selbstbestimmtes Leben. Ne? Es geht um so einen Road-Movie, also ein sehr süßer Film. Ne?
Fand ich auch, ich mochte den sehr.
Und,
was ich total mochte, ist, dass der Humor des Films für Leute mit und ohne Down-Syndrom funktioniert hat. Und das ist super schwer.
Hat er?
Hat er total. Ich war bei der Premiere in Köln und ich würde schätzen, dass vielleicht ein Drittel der Menschen im Publikum Leute mit Down-Syndrom waren. Und hat total funktioniert.
Ich habe jetzt auch gerade nur das mit dem Film gesagt, weil da wurde mir so klar, dieses Augenhöhe ist halt so ein Thema. Ne? Also, dass man wie immer einfach auf Augenhöhe miteinander arbeitet und dieses Übersetzen in leichte Sprache ermöglicht ja eigentlich erst ein selbstbestimmtes Leben für einen erwachsenen Menschen. Ne?
Genau,
Weil die wahrscheinlich immer so, und da schließt sich ein bisschen die Frage an, weil man ja oft hört, okay, leichte Sprache ist dann so ein bisschen vereinfachst du die Sprache?
Ich verändere die Struktur der Sprache, den Satzbau, ich erkläre komplexe Begriffe, aber der Inhalt wird, also ganz viele Leute sagen dann, du hast es heruntergebrochen und das stimmt nicht. Ich vereinfache nicht den Inhalt, ein komplexer Inhalt bleibt auch in leichter Sprache komplex.
Ja.
Also ich kann auch über eine Alt-DNA-Untersuchung in leichter Sprache schreiben, das geht, sondern ich verändere nur die Form.
Veränderst nur die, nur ist gut.
Ja.
Nur die Form, weil du arbeitest im Prinzip mit allen Textsorten,
ja,
also juristische, medizinische. Ja. Man kann, wenn ich das richtig verstanden habe, alles in leichte Sprache übersetzen.
Das Einzige, wo ich bisher gescheitert bin, ist Prozentrechnung.
Prozentrechnung.
Das geht nicht. Also,
ehrlich?
Klar erfassen meine KollegInnen aus der Prüfgruppe, wenn es nach der Wahl ein Balkendiagramm ist, welcher Balken höher ist und somit welche Partei mehr Stimmen bekommen hat. Aber wirklich so eine Vorstellung davon, was sind 37%, das hat nicht geklappt. Ich habe dazu mal einen extra Prüftermin gemacht. Wir haben uns mit 10 PrüferInnen getroffen, weil ich dachte, wenn man von irgendwas gut hoch oder runter rechnen kann, dann 10. Und dann haben wir angefangen und mit so simplen Fragen, wer hatte heute Morgen Kaffee und wer hatte Tee zum Frühstück? Und dann gingen die einen auf die eine Seite, die anderen auf die andere Seite. Und alles, was wir besprochen haben, ging für diese 10 Personen im Raum. Aber das dann hochzurechnen quasi und zu sagen, wenn das jetzt 100 wären, dann wären das 60 oder wenn wir die Gesamtbevölkerung von Deutschland nehmen, dann wären es so und so viele. Das hat überhaupt nicht funktioniert, egal was wir gewählt haben. Aber inhaltlich kann man alle Themen in leichte Sprache übersetzen.
Interessant. Klar. Und wie machst du es dann? Also du kannst dann praktisch nicht das sagen mit den 37%.
Genau.
Und dann sagst du...
Also 37% ist tatsächlich schwierig. Das ist dann sowas wie einige der Menschen, ein Teil der Menschen. Häufig behelfe ich mir dann mit einem Bild. Denn es gibt ja oft Bilder, die die leichte Sprache unterstützen beim Verstehen. Und wenn man dann sieht, auf dem Bild stehen eine bestimmte Anzahl der Menschen auf der einen Seite und die andere Gruppe auf der anderen Seite oder man sieht, so und so viele waren bei der Demonstration und man sieht, es waren jetzt wahnsinnig viele, es waren nicht nur 3, das hilft dann oft irgendwie, sich eine abstrakte Zahl besser vorstellen.
Also du fügst Grafiken hinzu oder Fotos? Also
beide. Ich arbeite mit beidem.
Ach so, und das ist auch legitim.
Ja,
das darf man machen. Also illustriert sozusagen seinen eigenen Text.
Das mache ich zum Glück nicht selber. Ich habe tolle Kolleginnen, die das machen. Ja.
Ja. Ach, interessant. Du fügst ihn zu. Das ist ja wirklich ein schöner Weiterbegriff von Übersetzung. Du darfst richtig schön eingreifen, bestimmst deine Zielgruppe und dann darfst du sogar noch grafisch dran gehen. Mhm. Da finde ich ja sehr spannend. Also wir sind sozusagen auch wieder zurück bei leichter Sprache in der Realität. Aber ich habe gehört, ein Podcast von Christiane Maas von der Universität Hildesheim. Wir sind ganz weit vorne, was die Wissenschaft betrifft. Die Universität Hildesheim ist eine der ersten, die sich sozusagen wissenschaftlich mit der leichten Sprache beschäftigt.
Die leichte Sprache ist komplett aus der Praxis entstanden, ja. Es gab einen Bedarf und dann gab es Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten, die gesagt haben, es gibt so viele Informationen, die eigentlich wichtig sind, um in einer Demokratie mitreden und mitbestimmen zu können und die erreichen uns nicht. Wir brauchen eine einfachere Form von Sprache.
Ja.
Und so ist es entstanden und hat sich aus der Praxis heraus entwickelt. Ja, das stimmt. Die Uni Hildesheim hat jetzt, seit es sie gibt, erstmal angefangen, das Regelwerk zum Beispiel daraufhin zu untersuchen, mithilfe von Studien, ob diese Regeln, die aus der Praxis entstanden sind, tatsächlich funktionieren. Also wird ein Text wirklich besser verständlich, dadurch, dass ich den Genitiv weglasse zum Beispiel.
Ja. Mhm. Und diese Hauptsätze, also es gibt ja so ein paar Sachen, die du auch aufgeschrieben hast auf deiner Website. Ne?
Ja.
Also man arbeitet mit Hauptsätzen, ne? Die haben nur irgendwie fünf bis acht Worte, gibt kaum Kommata.
Ja.
Zeichensetzung und Orthographie sind aber gleich, ne?
Genau.
Solche Sachen. Und was ist das Hildesheimer Modell? Wir haben eins entwickelt, ne?
Also die Uni Hildesheim sagt an vielen Stellen, wenn wir bewiesen haben, wissenschaftlich untermauert, dass dieses Regelwerk funktioniert, dass es zum Beispiel wirklich leichter verständlich wird, wenn ich den Passiv weglasse zum Beispiel, dann brauche ich keine Prüfung mehr durch die Zielgruppe.
Mhm. Wie siehst du das?
Ich könnte nicht ohne meine PrüferInnen arbeiten. Also ich habe durch nichts so viel gelernt wie durch die Arbeit mit der Zielgruppe. Ich prüfe mit denen ja nicht, ob ich das Regelwerk korrekt eingehalten habe. Das heißt, das kenne ich selber und wende das an.
Ja.
Sondern ich überprüfe zum Beispiel mit Hilfe der Zielgruppe, hat mein Beispiel funktioniert?
Mhm.
Oder haben die Worterklärung verstanden, die ich eingefügt habe? Sowas. Und ich muss die Zielgruppe kennen, um ja überhaupt erst zu wissen, an welchen Stellen sie Dinge vielleicht nicht verstehen.
So, ja.
Also es ist quasi die Basis meines Arbeitens.
Stimmt. Und du hast ja auch gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Zielgruppen. Du gehst sehr genau darauf ein und arbeitest mit ihnen zusammen. Wäre ja eigentlich auch schade, wenn so eine schöne Zusammenarbeit auf Augenhöhe
das ist das Spannendste
daran.
Ja.
Weil das ist ja das, was der Film auch gezeigt hat.
Ja.
Also ich meine, wir sind ja noch lang nicht auf Augenhöhe. Ganz im Gegenteil. Also in all diesen Bereichen finde ich immer, das ist ja gerade der Punkt, dass man so viel für Menschen entscheidet, ohne sie mitzunehmen. Das ist ja auch das, was die Gehörlosen gerade so umtreibt. Es ist ja,
ja.
Die sagen, ihr habt genug für uns gesprochen jetzt.
Mhm.
Ist jetzt mal gut. Wir würden gerne mal selber unsere Bedürfnisse artikulieren.
Ja, und ein Punkt, den, glaube ich, viele Leute auch nicht auf dem Schirm haben, wenn sie über Zugänglichkeit durch leichte Sprache nachdenken, ist, alle haben den Punkt, auf dem Schirm senden zu wollen. Also ich will meine Inhalte zugänglich machen. Mehr Menschen sollen meine Inhalte verstehen. Aber dass das im Gegenzug auch dazu führt, dass ich einfach viel spannendere Antworten kriege, dass zum Beispiel bei einem Fachtag völlig andere Ergebnisse rauskommen, wenn ich einfach eine sehr diverse Gruppe befrage, weil alle die Fragestellung verstanden haben.
Ja.
Das haben bisher in Deutschland, glaube ich, wenige Institutionen nur auf dem Schirm.
Dabei ist es so spannend und so bereichernd. Ich fand das ja auch bei dem Antigone-Stück. Es ist ja nicht so, dass dieses Stück, was du übersetzt hast, wo du Antigone in leichte Sprache übersetzt hast, es ist ja irgendwie kein generöser Akt, sondern es hat mir persönlich total viel gebracht. Antigone mal auf diese Weise zu hören, die Schauspielerin zu sehen, das bereichert ja total ästhetisch und inhaltlich meine Welt auch.
Also das ist einer der Gründe, warum ich so total gerne in diesem sehr diversen Team arbeite. Meine Kollegin Katja, die den Ohrenkurs gegründet hat, hat mal irgendwann gesagt, dass sie es deshalb so liebt, wenn wir, keine Ahnung, zum Beispiel zur Recherche uns eine Ausstellung angucken, weil es ist wie tiefer tauchen zu können. So, man sieht viel mehr.
Ach schön, ja. Wie ist denn das eigentlich jetzt, wo wir gerade bei der Kunst gelandet sind? Da ist ja zwangsläufig, ich darf nicht so viel über Theater reden hier, aber ich kann nicht anders. Wie funktioniert das denn dann, wenn du an Antigone arbeitest? Funktioniert es genauso, als wenn du einen juristischen Text bearbeitest?
Nein, das ist ganz anders. Also so Sachtexte, da geht es ja nur darum, die Informationen zu verstehen und die möglichst leicht entnehmen zu können. Wenn ich mit Literatur arbeite, ist es völlig anders. Ich versuche, dem Ganzen eine neue Form zu geben. Und das soll ja Spaß machen auf der Bühne. Es kommt ja nicht sich jemand, also bei Antigone zum Beispiel, habe ich mich mit der Prüfgruppe drüber unterhalten, es kommt ein Seher vor. Ja. Und nur eine Person aus der Prüfgruppe hatte Asterix gelesen und wusste, was ein Seher ist. Und jetzt kann der ja nicht auf die Bühne kommen und erstmal irgendwie erklären, was ein Seher ist. So, ja. Ne? Sondern das musste in seinen Text irgendwie eingebaut werden und quasi durch die Hintertür kommen, die Informationen. Das soll ja ein Stück sein, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, es auf der Bühne zu sehen und nichts, was mir die Welt erklärt.
Ja. Und dann gab es ja auch noch die Doppelschwierigkeit, weil wir hatten ja sozusagen SchauspielerInnen auf der Bühne, die selber Down-Syndrom hatten oder andere kognitive Beeinträchtigung und aber auch Menschen ohne Beeinträchtigung. Das heißt, der Text musste ja auch für alle funktionieren. Die einen mussten ihn auch gut sprechen können und wollen.
Ja, das war ein Ping-Pong. Also ich habe den Text übersetzt und dann immer nur mit einer Prüfperson gearbeitet, einzeln, um zu gucken, wird es verstanden? Und dann haben wir quasi den SchauspielerInnen einen Textvorschlag gemacht. Und dann hat jemand aber gemerkt, ah, an der Stelle hakt es, das will ich anders sprechen. Und hat dann irgendwie wieder zurückgesendet und gesagt, ich würde es lieber so sagen, geht das auch? Und dann bin ich wieder zur Prüfgruppe und die haben gesagt, ja, geht klar oder nee. Wird dadurch schwieriger.
Ach, schön. Das ist doch ein total schönes Arbeiten.
Ja, das war total super aufregend. Also,
ja, aber, das heißt, jetzt haben wir ungefähr verstanden, wie das funktioniert, wie man übersetzt in einfache Sprache und was man alles für Möglichkeiten hat und wie man gegenprüft. Nun bist du aber die erste Simultandolmetscherin geworden in Deutschland für einfache Sprache. Da hast du dann aber keine Prüferinnen mehr, ne?
Doch, auch da arbeite ich mit PrüferInnen.
Ehrlich?
Natürlich nicht während des Dolmetschprozesses, das geht ja nicht.
Nee.
Aber durch Zufall war mein erster Dolmetschtermin ein richtiger Glücksfall. Es gab ein Symposium hier beim No Limits Festival in Berlin und damals hatte das Theater Tikva einen Pressesprecher mit anderen Lernmöglichkeiten und dem hörte man wahnsinnig gerne zu. Und der kriegte immer nach so einem halben Tag eine Viertelstunde Zeit mit Stoppuhr auf der Bühne und erzählte, was fand er interessant in den Vorträgen, was hat er mitgenommen, wie spinnt er das weiter, was hat er für Zukunftsvisionen mit diesen Informationen entwickelt. Und der hatte die ganze Zeit über quasi meine Tonspur gehört. Das heißt, ich hatte sofort ein Feedback, okay, er hat es in den Nuancen verstanden und
super.
Damit schon was weiter gedacht in seinem Gehirn.
Ja.
Und am Anfang habe ich, als ich die Methode entwickelt habe, ganz eng mit der Zielgruppe gearbeitet. Das heißt, ich habe erstmal mir in den Mediatheken kurze Informationsschnipsel gesucht und damit geübt und hatte dann eine Prüfgruppe und die haben dann nach einem bestimmten System gesagt, da warst du zu schnell, da kam ich nicht mehr mit oder so und haben dann mir ein Feedback dazu gegeben.
Ach so, du hast sozusagen dich selber weil ich bin ja Simultandolmetscherin, ich habe das ja studiert fünf Jahre lang und ich habe mich gefragt, das ist schon nicht so leicht, sich das selber beizubringen, das Dolmetschen,
oder? Das stimmt, es gab
oder?
Auch leider kaum Material. Also
ja,
tatsächlich
Wahnsinn.
Hätte ich total gerne irgendwie Unterlagen, Lehrbücher, irgendwas gehabt, aber das gab es irgendwie damals ganz wenig frei verfügbar. Das heißt, ich habe es mit der Zielgruppe selber entwickelt und ausprobiert.
Und an Nachrichtenschnipseln erstmal zu Hause sozusagen ausprobiert, der Zielgruppe vorgespielt und geguckt, wie es ist.
Ja.
Weil es ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen anders als der Simultandolmetschprozess, den wir hier auch schon besprochen haben und den wir kennen, weil ich finde auch so spannend, die Geschwindigkeit ist erstmal eine andere.
Ja, die Sprechgeschwindigkeit ist relativ langsam, damit die Informationen auch ankommen können. Das heißt, selbst wenn jemand auf der Bühne sagt, oh, jetzt haben wir noch 3 Minuten und 17 Folien, ich mache das mal noch schnell, muss ich gleich bleiben. Langsam sprechen, damit die Zielgruppe die Informationen aufnehmen kann.
Hey, super schwierig, weil ich meine, wo kürzt du dann? Also wie kommst du dann hinterher?
Also, ich komme relativ gut hinterher.
Ja?
Es ist immer nur so minimal zeitversetzt zum Ende hin. Also ich komme relativ kurz nach der sprechenden Person auch am Ende an. Manchmal merkt man es durch die Lacher so, dass ich ein bisschen zeitversetzt bin. Aber zwischendrin weicht das total stark voneinander ab im zeitlichen Ablauf. Denn zum Beispiel sagt einmal eine Person in einem Vortrag, die schon in der UNBRK steht, und dann erkläre ich, weil die Zielgruppe den Begriff UNBRK nicht kennt, die Abkürzung.
Ja.
Und dann sage ich, das ist ein Vertrag, es geht um die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Deutschland hat den unterschrieben, und erkläre den Begriff.
Dann bist du ja ganz schön weit hinterher.
Dann bin ich ganz schön weit hinterher, ja. Aber es gibt so viel Floskeln und leere Worthülsen, die ich dann einspare.
Ja, ich habe vorhin einen Podcast zur Vorbereitung gehört. Es hat ein Professor die Demokratie erklärt und die Redakteurin hat in leichter Sprache immer danach erklärt, was er gesagt hat. Und es war so lustig, weil ich dann zum ersten Mal dahin gehört habe und gedacht, ja klar, ich meine, die Hälfte sind Floskeln, die der Mann verwendet.
Ja. und die lasse ich weg. Okay, und dadurch hole ich dann wieder auf.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen, obwohl ich mir trotzdem vorstellen kann, dass es wahnsinnig schwierig ist, so schnell diese komplexen, zum Beispiel politische Reden oder auch medizinische Vorträge oder so.
Also natürlich ist Vorbereitung der Schlüssel.
Mhm. Also wie lange bereitest du dich vor?
Das ist total unterschiedlich. Mhm. Also kommt total aufs Thema an, auch darauf, wie häufig ich das Thema schon gemacht habe.
Naja, das ist wie bei allen Dolmetschern.
Na klar.
Genau, ja.
Also ich kriege Vorbereitungsmaterial vorher und dann gucke ich, was sind Begriffe, die die Zielgruppe nicht kennt und wie erkläre ich die eben möglichst kompakt.
Schreibst du dir dann schon auf
die
Terminologieliste,
genau,
sozusagen,
genau.
Wie wir das auch machen,
ja, genau.
Sozusagen.
Nur in, und dann kommt die Prüfgruppe wieder dazu. Das heißt, die prüfen dann, kann ich so zackig in einer kurzen Variante verstehen, was Demokratie bedeutet zum Beispiel.
Okay, das machst du vorher, das machst du schriftlich,
genau.
Und dann hast du wieder deine 17
genau.
treuen Prüferinnen,
genau.
Die dir das erklären.
Ja.
Ah ja, okay.
Und dann weiß ich, okay, die Erklärung funktioniert für die Zielgruppe und dann kann ich während des Dolmetschvorgangs drauf zugreifen.
Mhm. Und das hast du dann dabei wahrscheinlich.
Genau.
Und das ist ja dann auch vielleicht was, was ihr, du warst die erste und einzige, aber jetzt seid ihr ein bisschen mehr.
Ja,
vielleicht?
Ja, zum Glück. Wir sind 8 ja. im Moment.
Acht in Deutschland.
Ja.
Aber ihr kennt euch alle, ihr arbeitet zusammen.
Ja. Ja.
Und ihr reicht euch dann was weiter? Also
ja,
weil ihr
auf
arbeitet
jeden Fall.
Für den Bundestag, da ist ja wahrscheinlich doch einiges, was man.
Es ist gar nicht so viel im Bundestag.
Nee?
Nee. Also,
was sind deine Hauptfelder?
Ach, es ist viel abwechslungsreicher geworden während der letzten Jahre. Am Anfang war es tatsächlich fast ausschließlich Inklusionspolitik. Also wirklich so klassische Behindertenpolitik, Gesetzesänderungen, sowas. Und von Anfang an Theater, weil da gab es die inklusiven Ensembles schon, die waren also schon dort. Und das heißt, das war ein Ort, wo man sich schon viel früher auch so über Zugänglichkeit Gedanken gemacht hat. Also das waren von Anfang an so meine beiden Hauptthemenfelder. Aber inzwischen ist es super abwechslungsreich. Also Konferenzen zu allen erdenklichen Themen, Mitgliederversammlungen, Museumsführungen, ist ganz unterschiedlich.
Das ist schön, weil ich habe mir auch gedacht, also nur zur Inklusionspolitik, das ist ja dann... Das ist wie bei den Gehörlosen, wie ein Kollege zu mir meinte, ein gehörloser Kollege, er möchte nicht nur darüber sprechen, möchte
einfach
nur ins Kino gehen teilweise.
Ja.
Das finde ich auch so schön auf deiner Website, da gibt es einen Blog, der heißt nicht Klatsch und Tratsch, aber...
Einfach Stars.
Einfach Stars.
Genau.
Genau, einfach Stars.
Das war genau der Grund dafür, genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Natürlich ist es total wichtig, dass es so basisdemokratische Texte gibt. Also wie kann ich einen Wahlzettel ausfüllen, müssen alle Menschen in Deutschland verstehen können. Aber ich habe doch nicht Bock, nur... wichtige demokratische Informationen zu lesen. Ich hatte keine Ahnung von dem Thema, wirklich null. Ich hatte gar kein Vorwissen zu Promi, Klatsch und Tratsch, aber das war das, was die Zielgruppe am dringendsten lesen
haben
wollte.
Sie gesagt,
ja.
Haben Sie gesagt, das wollte ich dich nicht mehr fragen, wer hat das ausgesucht? Weil ich habe es mir angeguckt, Sophia Loren, Helene Fischer, dann aber auch über diese Deo-Challenge.
Ja.
Das habe ich nämlich auch gerade erst von erfahren. Da habe ich gedacht, super, hier wird erklärt, was es ist, endlich mal, die reden da alle von. Und du schreibst da auch sehr schön, du schreibst auch immer, fand ich auch interessant, Deo-Challenge, und dann schreibst du auch noch in Klammern, wie man das
ausspricht.
Eine Challenge, so, ja. Und wer sucht es aus, die Themen? Wer hat die Themen ausgesucht? Weil super durcheinander, also divers. Loriot, Helene Fischer.
Ja, also total Helene lustig. Fischer könnte ich jeden Tag machen, fänden die PrüferInnen fantastisch.
Ja,
würden sie gerne jeden Tag lesen. Leider passiert in ihrem Leben nicht jeden Tag was Neues. Deswegen finden sie die Frequenz an Helene Fischer-Meldungen extrem niedrig in meinem Blog. Ach, ich habe so bestimmte Websites, die ich morgens so durchgehe und gucke und auswähle und kenne so den Geschmack der treuen StammleserInnen. Und seit einiger Zeit habe ich auch die Rubrik Einfach Stars erklärt Fremdwörter. Das ist relativ neu dazu gekommen.
Habe ich auch gesehen, das Fremdwort Ageism. Habe ich auch ganz interessiert gelesen und dachte mir, ach, was ist es eigentlich genau?
Ja. Denn im allerersten Regelwerk vielleicht der Sprache stand, man solle auf Fremdwörter und Fachbegriffe komplett verzichten.
Ja.
Und ich habe in meiner Arbeit gemerkt, dass das totaler Quatsch ist. Meine PrüferInnen haben totales Vergnügen daran, neue Fremdwörter zu lernen. Die finden das richtig gut. Das heißt, wenn erklärt wird, was ein bestimmter Begriff bedeutet, dann finden sie sich super cool und eloquent, wenn sie das dann mal so locker in eine Konversation einflechten können und es richtig benutzen.
Also ganz normal, wie wir alle auch.
Genau.
Und super cool fühlen, wenn wir irgendwelche Fremdwörter einflechten können.
Genau.
Ach, deswegen hast du die da erklärt. Ach, das finde ich auch super.
Und man kann sich welche wünschen. Das heißt, ich kriege relativ regelmäßig mal von irgendwelchen LeserInnen in den Kommentarspalten, dann kannst du den und den Begriff erklären und dann wird er auch erklärt.
Aha.
Kulturelle Aneignung war der letzte Wunsch, da habe ich ganz schön geschwitzt.
Und dieses Regelwerk, du hast jetzt mehrfach davon gesprochen, dieses Regelwerk, ist es ein festes Regelwerk? Mhm. Wer hat das entwickelt, seit wann gibt es es?
Das ist entwickelt worden mit dem Verein Mensch zuerst, also mit der Zielgruppe. Und es gibt verschiedene Herausgeber. Also ich arbeite immer mit Leichte Sprache, ein Ratgeber. Das ist vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales rausgegeben.
Dann habe ich noch eine Sache. Gibt es Bücher? Also weil wir ja hier total viel über Literatur übersetzen sprechen. Übersetzt man auch Bücher in leichte Sprache?
Es gibt leider relativ wenig. Also es gibt den Verlag Spaß am Lesen. Das ist ein niederländischer Verlag. Die haben aber auch viele deutschsprachige Titel. Und die finde ich richtig gut. Die haben eine relativ große Bandbreite. Also Krimis, Liebesromane, Sachbuch, Biografie, aber auch Klassiker. Also Romeo und Julia zum Beispiel gibt es da in einfacher Sprache und es ist richtig schön.
Ja.
Die haben aber auch irgendwie einen guten, also die kriegen relativ schnell auch relativ aktuelle Titel dann in einer Fassung in leichter oder einfacher Sprache. Die haben verschiedene Sprachniveaus. Dann gibt es noch ein paar kleine Verlage, aber das ist es im Großen und Ganzen. Also wirklich so Kleinstverlage dann, Einverlage.
Weil das müsste, und wird es angenommen? Also ist es auch gewünscht von deiner, von der Zielgruppe, Bücher lesen? Also das ist ja so eine Sache.
Also ich glaube, dass da meine KollegInnen vom Ohrenkuss nicht repräsentativ sind. Ne? Da sind, die sind ja selber Wortmenschen quasi.
Stimmt, das sind ja schon Redakteure.
Von daher ist da, sind da viele dabei, die gerne lesen und begeistert lesen. Und ich glaube, mehr als sonst in der Zielgruppe.
Naja. Aber könnte man auf jeden Fall trotzdem mehr machen.
Auf jeden Fall.
Und dieses Bücherübersetzen macht wahrscheinlich auch Spaß. Hast du noch nicht gemacht?
Nee.
Aber das macht wahrscheinlich auch Spaß, ne? Ich habe noch eine letzte Frage, aber das ist mir privat für mich als Übertitlerin im Theater. Mich fragen immer die Leute, das haben wir auch bei Antigone gemacht, Übertitel im Theater in leichter Sprache. Wird gerne angefragt und ob ich das mache. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist denn das überhaupt die richtige Art, Übertitel in 3 bis 6 Sekunden oder 8 Sekunden meinetwegen? Da kann ich zwar jetzt diese Struktur der Sprache vereinfachen und kann Hauptsätze bilden, aber schafft man das überhaupt? Ist das überhaupt oder wäre nicht der Dolmetschen besser?
Ich glaube ja. Also zum einen erreiche ich durch die Übertitel ja nur den Teil der Zielgruppe, der lesen kann.
Genau, ne?
Und tatsächlich ist die Geschwindigkeit ein totales Problem. Also ich muss so schnell lesen, dann meine Konzentration auf mehrere Dinge aufteilen, aufs Lesen, auf das Stück. Und ich glaube, dass das wenige Menschen aus der Zielgruppe tatsächlich nutzen können.
Das ist so ein Gefühl von mir gewesen, weil ich denke das sowieso immer, ich möchte ja nicht mit meinen Übertiteln das Publikum komplett fesseln, aber da habe ich eine gute Chance, dass die armen Leute nur diese Übertitel lesen und hinterher nicht wissen, wer gespielt hat. Ah ja, das müsste man dann genauso angehen, wie du es am Anfang beschrieben hast. Ich gucke mir die Zielgruppe an, für wen genau ist es, und dann mache ich maßgeschneidert meinen Weg, und der ist vielleicht eher mündlich als schriftlich in dem Fall. Deswegen ist dieses Dolmetschen auch eine tolle Sache, was ihr entwickelt.
Genau.
Glaubt ihr denn, dass es eine Ausbildung für diese Dolmetscher gibt? Oder was, oder
wie, ich fände das richtig gut. Ja. Also so ein bisschen ist es so, es müsste irgendwo angesiedelt werden. Also die Leute müssten eine anständige Zertifizierung dafür kriegen.
Bei den Dolmetschinstituten
vielleicht? Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel.
Ja. Ja.
Oder auch an irgendeiner Uni.
Ja.
Und wir müssen dringend mehr werden.
Was würdest du dir wünschen für die Zukunft, für die leichte Sprache? Oder was glaubst du, was wichtig wäre?
Also ich glaube, für die Zielgruppe wäre wichtig, dass es eine Anerkennung gibt, diese Form von Barrierefreiheit in Form von einer Möglichkeit der Finanzierung.
Also sodass ich meine Dolmetscherin mitnehmen kann.
Genau, ja. Sodass ich selber entscheiden kann, in den Bereichen brauche ich eine Dolmetschung und da möchte ich jemanden mit hinnehmen.
Was ja eigentlich sehr verständlich sein sollte, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und eine Diagnose kriegt, dass man dich mitnehmen darf, damit man hinterher verstanden hat, was man hat.
Ja, und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass einfach die Verbreitung größer wird, dass das nicht mehr so eine Nische ist, auch Kunst und Sprache und Literatur in leichter Sprache zu machen. Das macht nämlich total Spaß. Und dass einfach das Angebot breiter und vielfältiger wird.
Ja, ja, schön. Und zum Abschluss, was gibt dir dein Beruf?
Macht mir einfach total Spaß. Es ist super abwechslungsreich. Ich erfahre unglaublich viel neue Dinge und bin mit ganz vielen Menschen im Austausch. Also das ist schon echt ein Luxusberuf.
Ach schön, das freut mich total. Danke, Anne, das hat mir richtig Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch.
Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg für deine Konferenz.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Überübersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun spreekt niet meer nog een
Y por supuesto, hablar de la traducción.
Переводчица.